Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Unser erster Beitrag kommt von den Kollegen von Jena TV. Seit 40 Jahren wurde die Konzertmuschel auf dem Otto-Schott-Platz nicht mehr bespielt. Das änderte sich jetzt, denn beim ersten Jena Festival sangen dort gleich 7 Chöre. Den Veranstaltern ging es darum, ein Zeichen für ökologische Verantwortung zu setzen und Geld für die Neupflanzung von 1000 Bäumen zu sammeln.
Bei sonniger Sommerhitze sangen am Samstag 7 Popchöre auf dem ersten Jenaer Forstival. Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Stadtforstamt Jena sollte dabei auf dem Otto-Schott-Platz nicht nur dem Gesang gefrönt, sondern auch ein Zeichen für ökologische Verantwortung gesetzt werden. 6 der teilnehmenden Chöre sind Teil der Musikwerkstatt Jena, welche maßgeblich an der Konzeptionierung der Veranstaltung beteiligt war.
Die Schnittstelle besteht einmal darin, dass wir gerade in den Jugendchören sehr, sehr viele umweltinteressierte Jugendliche haben, die sich einsetzen wollten für die Umwelt, für unsere Region auch oder für Thüringen. Die andere Schnittstelle besteht im Forstamt Jena selber. Da bin ich Mitarbeiter. Gleichzeitig singe ich in dem Chor bei den Birds of Paradise. Das ist der Erwachsenenchor der Musikwerkstatt Jena. Und bin auch Mitglied der SDW und sehr viel ehrenamtlich tätig für die SDW.
Die extreme Hitze und Trockenheit, die den Wäldern zu schaffen macht und Anlass für das Festival war, spürte man am Samstag auch in Jena. In der Stadt herrschten Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten und so musste sich die Veranstaltung auf eine schwierige Situation einstellen. Es wurde kurzfristig ein Wasserbassin mit Rasensprenger eingerichtet und der Rettungsdienst war präventiv vor Ort.
Wir haben ein Hitzeschutzkonzept entwickelt, auch für den Tag. Und was wir aber direkt merken und auch von allen Leuten merken, die aus der Stadt hochkommen, es sind auf jeden Fall 5 Grad weniger. Und das passiert eben nur durch den Wald. Also da sehen wir auch gerade wie in Städten wie Jena, was für eine wichtige Rolle der Wald drumherum spielt. Kaltluftströme, die Abkühlung, das ist einfach wichtig.
Trotz der schattigen Lage des Festivals war der Eisstand nach den Bühnenauftritten sicherlich der größte Publikumsmagnet. Daneben wartete das Gelände aber neben weiteren kulinarischen Angeboten auch mit Infoständen und verschiedenen Mitmachangeboten auf. So gab es eine Forschungsstation zum Borkenkäfer, verschiedene Bastelangebote und besonders für die kleinen Gäste die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Auf der Bühne sangen derweil Chöre der Musikwerkstatt aus allen Altersgruppen und als besonderer Gast war der Kneipenchor aus Erfurt und Jena geladen. Mit den Las Estrellas gab es sogar einen Auftritt einer inklusiven Musikgruppe, die von den Mini Blackbirds als Hintergrundsänger unterstützt wurde. Thematisch ging es in den meisten Liedern um ökologische Themen, Klimawandel, Nachhaltigkeit und menschliche Fehler. Dabei wurden vorwiegend bekannte Rock- oder Pop-Songs gecovert, die durch die Kraft der vielen Stimmen einen ganz eigenen Klang erhielten.
Es ist wirklich ein ganz wunderbares Erlebnis. Ich habe gerade vor der Bühne gesessen, auch den Sound mir einfach angehört, den diese historische Konzertmuschel bringt, die 1934 schon gebaut wurde, also wirklich schon uralt ist in mancher Augen und immer noch auf diesem Gelände steht, obwohl sich das Gelände in den letzten 110 Jahren extrem verändert hat. So, und 40 Jahre nicht bespielt und jetzt zum ersten Mal wieder Chormusik aus der Muschel, die zum 50-jährigen Jubiläum der Firma Schott gebaut wurde damals, ist ganz bemerkenswert. Der Sound ist einmalig, gibt es nicht alle Tage zu hören so. Die Leute sind sehr zufrieden. Es verteilt sich sehr gut auf dem Gelände. Es ist halt ein großer Test auch, was mit diesem Naturerlebniszentrum möglich ist und wie wir eben Kultur und Naturschutz verbinden können.
Auf ein Eintrittsgeld verzichteten die Veranstalter. Stattdessen wurde um freiwillige Spenden gebeten, die zur Finanzierung von 1000 neu gepflanzten Bäumen im Thüringer Wald genutzt werden sollen. Denn dort sind infolge des Klimawandels viele alte Bestände abgestorben. Wer an diesem heißen Samstag den beschwerlichen Weg zu Fuß auf den Forst bestritten hat, trug zusätzlich zum Erfolg der Aktion bei. Denn pro 10 Personen, die nicht mit dem Auto oder Shuttlebus anreisten, spendete die Sparkasse nochmal einen Baum.
Das Geld wird dann wirklich direkt eingesetzt und umgesetzt. Dann werden zum Herbst hin die Setzlinge bestellt, nach Neuhaus geliefert. Wir organisieren indes eine große Aktion mit allen Chören, die heute teilgenommen haben und mit anderen Interessierten. Da ist jeder eingeladen, mitzuhelfen. Es werden immer viele Hände gebraucht. Gerade bei 1000 Bäumen, die pflanzen sich nicht von selber. Wir werden einen Termin bekannt geben, wann diese große Pflanzaktion Neuhaus stattfindet. Und dazu sind alle herzlich eingeladen.
Den Termin wird die SDW auf ihrer Website unter www.sdw.de bekannt geben. Nach dem Kauf der Setzlinge und der Pflanzung fließt ein großer Teil der Spenden in die anschließende Pflege. Denn ohne Schutzgatter, Freischnitt und Jagd würden nur die wenigsten der Jungpflanzen zu stattlichen Bäumen heranwachsen können. Aber nicht nur die Wälder sind auf Nachwuchs angewiesen. Auch die Chöre der Musikwerkstatt suchen neue Leute, um ihre Reihen aufzufüllen. Mehr Informationen dazu finden Sie online unter www.musikwerkstatt-jena.de.
Von den Kolleginnen und Kollegen von Rennsteig TV kommt unser nächster Beitrag. In Suhl-Albrechts startete das Glasfaserzeitalter. Beim Aktivierungstermin wurden die ersten Anschlüsse freigeschaltet und Anwohner über den weiteren Ausbau informiert. Leistungsfähige Netze sind sowohl für das Wohnen als auch für die lokale Wirtschaft von Bedeutung und somit ein wesentlicher Standortfaktor.
Es wurde gebuddelt und gegraben. Glasfaser heißt das Zauberwort, welches auch Südthüringen in das nächste Jahrtausend führen soll. Im Mai war es endlich soweit. Der erste Ortsteil der Stadt Suhl durfte feierlich den Start der Inbetriebnahme des Netzes der deutschen Glasfaser verkünden.
Mit diesem Akt schalten wir jetzt das Netz in Suhl ein.
Das Projekt Suhl war eines der ersten Projekte, was wir in dem Jahr 2022 angegriffen haben als deutsche Glasfaser. Die Aufgabe für mich war, gerade im Bundesland Thüringen ein bisschen mehr für eigenwirtschaftliche Investitionen zu sorgen im Bereich Glasfaser. Wir haben dann mit Zellamelis Suhl und jetzt auch mit Erfurt und auch weiteren Städten sind wir entsprechende Kooperationen eingegangen. Zellamelis war relativ früh dran. Wir sind jetzt im Bereich Suhl unterwegs. Dort wurde die Kooperation im November 2023 abgeschlossen und wir haben bis 2024 sagen wir mal Vorvermarktung gemacht, Kunden akquiriert, um letzten Endes eine Wirtschaftlichkeit darzustellen. Und seit Mitte 2024 laufen hier die Planungen für den Bau. Ja, und heute stehen wir hier in Albrechts. Das war unser erstes Teilprojekt hier in Suhl. Und wir können heute hier zu einem Aktivierungsevent die ersten Kunden begrüßen. Und das sind nicht wenige, die Zahl ist dreistellig.
Das sind ungefähr 3 Jahre, seitdem wir mit der Glasfaser zusammenarbeiten. Sie haben sich hier vorgestellt, haben gesagt, was sie machen können, was sie machen wollen. Und als Ortsteilbürgermeisterin habe ich versucht, die Einwohner mit ins Boot zu holen. Wir haben eine Versammlung gemacht und die Glasfaser durfte sich vor Ort selber vorstellen. Und heute, fast ein Jahr nach Start oder Spatenstich, können wir schon über 300 Haushalte mit Glasfaser versorgen. Es ist heute der offizielle Aktivierungsstart. Es läuft schon eine Weile. Das ist auch immer gut so. Da konnte man kleine Probleme schon ausbauen. Oder man konnte auch Meinungen, die etwas negativ sind, ausräumen. Denn wir haben viele dabei, die das ganz alleine geschafft haben. Manche haben sich Techniker geholt. Meine persönliche Erfahrung, wir hatten etwas Angst davor, mein Mann und ich. Aber mein Mann hat sich sehr, sehr langsam durchgefuchst. Und heute stehe ich hier und kann sagen, unsere Laptops funktionieren, unsere Computer funktionieren, unsere Radio funktionieren und der Fernseher funktioniert auch über die deutsche Glasfaser. Mit Rennsteig TV haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ich muss mir jetzt einen neuen Kanal suchen, denn wir sind auf Waipu gewechselt und Waipu bietet das leider nicht an. Aber die ersten Schritte werden natürlich sein, dass wir bei Waipu nachfragen, ob sie denn Rennsteig TV mit aufnehmen können.
Ich denke, wie die meisten Bürger in Albrechts freue ich mich darüber, dass das Glasfaser jetzt endlich in der Ausbauphase so abgeschlossen ist, dass wir es auch nutzen können. Hier sehen wir im Prinzip einmal den Komplettaufbau, wie er auch bei mir zu Hause ist. Das Ganze ist ideal vorbereitet, also wurde im Prinzip ins Haus eingelegt, dort über diese zwei verschiedenen Modems weitergeführt. Ich glaube, der Erklärung nach ist es einmal die Umwandlung von Glasfaser in das Netzwerkkabel und dann dementsprechend wurde nur noch durch die Bürger, jetzt in dem Falle durch mich, der Anschluss an den Router, der geliefert wird, gemacht und das war wirklich sehr, sehr einfach. Das Ganze funktioniert entweder mit der Anleitung, die man wirklich haptisch in der Hand hat oder dementsprechend über einen kleinen QR-Code, wo man sich das Ganze via YouTube-Video anschauen kann. Also es war sehr, sehr hilfreich. Die Einrichtung ist quasi fast selbsterklärend. Man steckt die Kabel in die dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Kabelschächte und dementsprechend funktioniert das wirklich sehr, sehr schnell. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, dass man sagt, man könnte sich verstecken in dem Moment. Das Einzige, was man wirklich braucht, um schnell ins Internet oder das WLAN nutzen zu können, ist wirklich hier oben der QR-Code oder dementsprechend nochmal unten auf einem Gerät. Aber das ist alles in der Anleitung komplett beschrieben, ganz klein. Und dadurch, dass es wenig Tasten gibt, im Endeffekt nur einen An-Ausschalter und einmal kleiner Taster im Vordergrund mit einer LED-Leuchte, ist das absolut einfach zu bedienen. Und auch als technisch nicht unbedingt versierter Mensch kriegt man das wirklich hin. Man muss sich einfach nur ganz kurz mit der Anleitung beschäftigen. Hier ist jetzt, glaube ich, das Telefon mit dran, wenn wir jetzt mal das Kabel verfolgen. Genau, perfekt. Es geht hier ans schnurlose Telefon dann weiter. Im Prinzip ist es einmal das Internet, was angesteckt wird mit LAN-Kabel und einmal das Telefon. Das ist der ganze WLAN-Router hier. Ja. Man könnte als Option noch einen Verstärker dazu nehmen, aber das ist jetzt hier in den Räumlichkeiten nicht nötig. Aber jetzt sehen wir sogar, haben wir noch einmal. Das ist im Prinzip der Verstärker dazu. Den kann man in einer anderen Räumlichkeit, wenn Decken, Wände dazwischen sind, braucht man da einfach die Unterstützung von dem Gerät. Hier sieht man aber auch wieder, entweder geht das über WLAN, also ohne Kabel, oder einmal mit Kabel und dann auch wieder nur ein, maximal zwei Knöpfe dran am Gerät. Absolut selbsterklärend.
Hallo, ich bin der Markus Kaiser-Schamberger. Ja, wir haben uns für den Glasfaseranschluss entschieden, der deutschen Glasfaser. Wir haben sehr viele Abnehmer, ja, mitunter die Wallbox, die muss regelmäßig den Abgleich machen, ja, zum Netzbetreiber. Die Installation hat sich dann wirklich nur in manchen Situationen schwierig gestaltet, wenn es um die Terminfindung gab, ja, weil es einfach recht viel Nachfrage gab, ja, und die das auch immer gegenprüfen mussten mit den Bautruppen. Und deswegen haben wir dann wirklich auch für manche Abschnitte 2 bis 3 Termine gebraucht. Aber ansonsten hat alles reibungslos funktioniert.
Was bringt uns eigentlich Glasfaser? Es ist ja eine ganz wichtige Infrastruktur. Viele sagen, der Glasfaserausbau ist von der Bedeutsamkeit so wie die Elektrifizierung im 19. Jahrhundert. Wir schaffen sozusagen eine Grundlage für Nutzungsszenarien, die wir uns heute vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen können.
Wir freuen uns, dass das jetzt auch so schnell gelaufen ist mit unserem Generalunternehmen. Ja, na klar, hat das alles ein bisschen jetzt auch für Bauschäden, für Baudreck gesorgt. Das ist halt so, wenn man die Welt umgräbt, ja. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen versuchen, die Asphaltierung gerade auf dem Lautenberg fertigzustellen. In Albrecht sieht es schon ganz gut aus. Da sind so die Gräben soweit alle wieder zu, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und dann wird man irgendwann nichts mehr davon merken. Und wir sind auf alle Fälle für die Zukunft aufgestellt hier in Suhl. Und vor allen Dingen ist es eigenwirtschaftlicher Ausbau. Wir verschwenden keine Steuergelder.
Ich bin der Dietrich Fuchs, wohne in Albrechts und bin seit 2 Monaten angeschlossen. Wer selber baut, weiß eigentlich, was Bauen für Schwierigkeiten bereitet. Und ich möchte auf diesem Wege der Firma Libra mal ein ganz großes Kompliment machen. Man konnte immer auf die Firma Libra zugehen. Man hat einen Bauleiter gefunden und der hat eigentlich die momentan beanstandenden Sachen sofort erledigt. Also nochmal ein ganz großes Kompliment an die Firma Libra. Weiter so.
Regie Chemie, mein Name, von der Firma Libra. Bin ja der Projektleiter für das Projekt Suhl, was wir im Auftrag von der Deutschen Glasfaser machen. Und das erste Projekt in Thüringen, allgemein auch für mich das erste Projekt in Deutschland für einen Glasfaserausbau. Weil ich mache das im Prinzip für die österreichischen Projekte von der Firma Libra und hat bis jetzt viel Spaß gemacht, bei dem Projekt dabei zu sein. Viele Herausforderungen natürlich mit vielen Ingenieurwerken etc., aber macht schon viel Spaß. Mit den ganzen Genehmigungen, mit den ganzen Arbeiten, Vorortaktivierungen und mit den 500-Plus-Aktivierungen, die wir bis jetzt auch haben. All die Leute in Suhl, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, waren wirklich sehr nett. Ich bin ja auch selber nicht so oft vor Ort, aber wo ich hier bin, dann hat das natürlich auch viel Spaß gemacht, auch vor allem mit den Leuten von der Gemeinde, also die Frau Hanf, mit Herrn Kessler etc. Also es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, bei dem Projekt dabei zu sein. Und es ist hoffentlich bis nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, das fertigzustellen.
Deutsche Glasfaser hat uns noch ein Angebot gemacht. Alle Anschlüsse, die jetzt in unserem Umkreis geschlossen werden, würden mit einer Spende von 10 Euro an unseren Sportverein gehen.
Mein Name ist Bernd-Michael Kessel. Ich bin der erste Vorstand des Sportvereins Jungkraft Albrechts. 1903 gegründet, ist ein Mehrspartenverein. Das Glasfaserkabel wurde hier in die Sporthalle so ziemlich als erstes mitverlegt. Überhaupt im Ort sind als erstes angeschlossen worden. Und wir sind eigentlich dankbar darüber, dass wir in das Glasfasernetz angeschlossen wurden, weil wir jetzt unsere Heimkämpfe auch über die sozialen Medien übertragen können und so noch mehr Publikum wecken können und auch Sportler, ehemalige Sportler, die sich immer noch für den Ringkampfsport interessieren, dort dann am Vereinsleben teilnehmen können. Und durch das Glasfaserkabel ist natürlich eine viel bessere Übertragungsfrequenz gegeben, wie es bisher war. Den Bauarbeitern hatten wir überhaupt kein Problem. Terminabsprachen haben gut geklappt. Die Installation war ganz einfach. Auch nachher die Endprodukte anschließen, das habe ich im Prinzip alleine gemacht, da haben wir gar keinen gebraucht. Also das schafft eigentlich, der ein bisschen technisches Verständnis hat, ist das sehr gut umsetzbar, ja, auch durch die Deutsche Glasfaser. Ich sage, da gibt es so ein Handling, wie man es machen muss, kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen. Sodass eigentlich, denke ich mal, ein jeder seinen Glasfaseranschluss zu Hause selber installieren kann. Die Livestreams wird es dann geben ab September. Und dann beginnt die neue Wettkampfsaison wieder. Die genauen Termine sind im Moment gerade in der Planung. Das gibt es noch nicht. Aber wie gesagt, ab September nachher werden die Heimkämpfe live übertragen.
Wir wollen, glaube ich, jetzt hier auch noch Lücken schließen. Solange die Firma Libra hier vor Ort ist, ist es immer noch möglich und auch kostenfrei für die Hausanschlüsse, hier Anschlüsse zu buchen. Wir haben ja hier in Suhl, hier unten gleich in Suhl-Dietzhausen, den Handyshop, vom Toni Schlegelmilch, aber auch die beiden Läden im Suhler Steinweg und im A71-Sender von der Firma Torwart nehmen Aufträge entgegen. Wer letzten Endes Interesse noch hat, jetzt noch dabei zu sein, und ich sage mit Absicht den Mai und den Juni, das hat eine bestimmte Bewandtnis, dann bitte auf der Homepage prüfen, ob man von der Verfügbarkeit her die Glasfaser haben kann. Und ich denke mir, Christian, dass wir die Anschlüsse dann auch noch mitbauen können und mit der Firma Libra auch uns einig werden. Ich meine, da, wo die Firma Libra noch nicht ist, ist es kein Problem. Da, wo wir vorbeigebaut haben, Frau Ender, in Albrechts, und es sind halt Bürger auch noch da, nicht mehr viele, aber einige, die sagen, Menschenskinder, jetzt geht das da überall und ich habe mal abgewartet, jetzt würde ich das ja auch gerne machen.
Ich stelle fest, dass sehr viele Familien nach Albrechts ziehen. Wir haben hier sehr viel Grün. Wir haben einen funktionstüchtigen und sehr hübschen Kindergarten. Auch hier sind Plätze frei und freuen uns über Nachwuchs. Wir haben eine schöne Sporthalle, wir haben einen Fußballplatz, ein riesen Sportgelände. Und die Einwohner von Albrechts freuen sich über jeden neuen Bürger und sind sehr nett, hilfsbereit und offen.
Und für alle, die remote arbeiten möchten, gibt es auch jetzt in Suhl-Albrechts einen tollen Glasfaseranschluss.
Jedes Jahr veranstaltet der FSV 1950 Gotha das Familiensportfest im Volksparkstadion. Das Fest war auch 2026 aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg. Die äußeren Verhältnisse waren für die Teilnehmer geradezu perfekt, um die Bedingungen für das begehrte deutsche Sportabzeichen zu erfüllen. Ein Bericht von Oskar am Freitag TV.
Einen besseren Tag hätten rund 150 Sportbegeisterte aus dem Landkreis Gotha wohl nicht wählen können. Das Familiensportfest des FSV 1950 Gotha am Sonntag, den 7. Juni, punktete mit bestem Wetter und einer ausgelassenen Stimmung. FSV-Vorsitzende Christina Baumbach sah das ebenso.
Also die Atmosphäre ist großartig, wir haben perfekte Bedingungen. Es ist nicht zu heiß, es regnet nicht. Also wirklich perfekte Bedingungen, um sein deutsches Sportabzeichen zu machen.
Genau dafür sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angetreten. Gewertet wurden die Leistungen in verschiedenen Kategorien. Dazu Baumbach.
Es gibt verschiedene Disziplinen, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer. Das heißt, wir haben also die Wahl zwischen Hochsprung, Weitsprung. Man hat je nach Altersstaffelung die 50 Meter, 100 Meter im Sprint auch mal gegeneinander anzulaufen. Man hat die 3000 Meter, das wird quasi nachher der große Lauf, wo alle antreten in den 3000 Meter. Aber auch Kugelstoßen und parallel bieten wir aber trotzdem auch noch mal an, aus unserem Vereinsleben heraus Bogensport mal sich zu testen und auszuprobieren.
Im Volksparkstadion findet der FSV Gotha jedes Jahr optimale Bedingungen vor. Für die Vorstandsvorsitzende ein gutes Signal.
Perfektere Bedingungen als hier im Stadion gibt es nicht. Der Kreis Sportbund öffnet uns wirklich sehr, sehr gut die Türen. Wir können die Küche nutzen. Wir machen auch eine eigene Versorgung und seit vielen Jahren auch eine gesunde Ernährung. Zum Sportfest gehört auch Hunger dazu. Und wir machen selber die Sandwiches. Es gibt also eine Sandwichstation hier. Wir haben Obst, was wir frisch aufschneiden. Und auch die Sandwiches sind frisch. Der Salat ist aus meiner Mamas Garten. Das Brot frisch gebacken von unserem Remstädter Bäcker. Und das macht das Ganze, rundet das ab für uns, so ein Sportfest für die Familie anzubieten mit einem gesunden Essen.
Am Sonntag zählten nicht nur die sportlichen Leistungen. Hinter der Veranstaltung steckt noch mehr. So hebt sich das Sportfest laut Christina Baumbach ab.
Dass die ganzen Generationen hier aktiv sind, sowohl aus unserem Verein heraus, das heißt also unsere Trainer, die das unterstützen an den Stationen, als auch die Teilnehmenden, die hierher kommen, wirklich als Familie, als ganze Familie, von klein bis ganz groß und auch älter.
Mario Hochberg, Präsident des Kreissportbundes Gotha, sieht das genauso.
Jedes Jahr findet das Familiensportfest des FSV statt und ich bin auch jedes Jahr dabei. Und es ist grundsätzlich immer eine Begeisterung, Familie, klein, groß, inklusiv sogar. Und deswegen wird die Veranstaltung von unserer Seite her auch immer befürwortet und auch beworben. Wir möchten gerne zeigen, dass Sport gemeinsam, egal ob mit Behinderung oder ohne, möglich ist und dass wir uns genau der Sache Inklusion immer mehr annehmen und auch aufklären. Und deswegen ist es heute ein ganz wichtiger Tag, weil hier heute viel Familie auch ist und die auch mal sehen, was alles möglich ist.
Den anwesenden Sportlerinnen und Sportlern wünschte Christina Baumbach Folgendes.
Ich wünsche, dass natürlich der Ehrgeiz soll auch ein bisschen mitspielen und die Leistung. Aber tatsächlich, und das haben wir heute ja auch schon erlebt, der absolute Spaß. Und der größte Spaß ist hier tatsächlich direkt vor unserer Bahn. Das sind nämlich die 50 und die 100 Meter. Also wir haben hier heute schon Situationen erlebt, die dann rübergeschaut haben und gegrinst haben, um die anderen ein bisschen anzuspornen. Und das waren echt schöne Momente. Und der Spaß, trotz der Leistung, sollte hier im Vordergrund stehen und das kann ich zu 100% der Atmosphäre hier bestätigen.
Klare Worte also. KSB-Präsident Hochberg könne dem wohl nur zustimmen. Für ihn stehe an diesem Sonntag Folgendes an erster Stelle.
Der Spaß und vor allen Dingen die Bewegung am Sport. Und die Kinder und Jugendlichen begeistern und ein Stück weit die Eltern sogar mit, weil auch die müssen immer noch überzeugt werden, dass Sport eine ganz wichtige Sache ist.
Gut, dass es Vereine und Engagierte wie den FSV 1950 Gotha und seinen Unterstützer gibt, die ein solches Sportfest Jahr für Jahr auf die Beine stellen.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Sie glauben, Sie können sich keinen Diamantschmuck leisten? Doch, jetzt schon. Bei diamantträume.de finden Sie echte Lab-Grown-Diamanten. Brillant geschliffen, nachhaltig kultiviert, in Designs, die man nie vergisst. All das zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Form noch nie da war. Jedes Schmuckstück, designt in Deutschland, mit Liebe zum Detail gefertigt. Mit kostenlosem Versand und 30 Tagen Rückgaberecht. Ganz ohne Risiko. Entdecken Sie jetzt diamantträume.de. Gönnen Sie sich oder einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt, echte Diamanten zum fairen Preis. diamantträume.de. Weil Träume funkeln dürfen. Mit dem Code RTV10 sparen Sie sogar zusätzliche 10% auf Ihre Diamantträume.
Liebe. Viele sagen, nur mit der richtigen Portion Liebe wird alles ganz genau so, wie es sein soll. Entdecke gemeinsam mit uns die schönsten Hotspots Altenburgs und begib dich mit deinem Herzensmenschen auf eine wundervolle Kurzreise. Lasst für einen Moment den Alltag hinter euch, genießt unsere Idylle und findet die besten Spezialitäten und das feinste Essen aus Altenburg. Und genau das machen wir in Altenburg seit vielen Jahren. Für dich, für euch, für den richtigen Moment, um abzuschalten und zu entspannen.
Thank you.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Technologieeinheit aus Jena soll in Zukunft einen wertvollen Beitrag dafür leisten, dass die Ukraine unabhängiger in ihrer Energieversorgung wird. Zu diesem Zweck wird ein mobiles Forschungslabor der BioH2 Umwelt GmbH per Lkw an die Universität nach Kiew befördert. Das Ziel ist es, aus der in der Ukraine reichlich vorhandenen Biomasse Strom und Wärme zu generieren, in Feststoffen zu speichern oder wertvolle Biokunststoffe herzustellen.
Aufgrund des Krieges in der Ukraine musste die Firma BioH2 Umwelt GmbH kreativ werden, um einen Wissensaustausch zwischen Mauer und der Ukraine herzustellen. Die zwei Ukrainerinnen, die das Unternehmen besuchten, ließen sich vor Ort die Funktionsweise des Biopower-Forschungs- und Trainingscontainers erklären. Dabei handelt es sich um eine Ausbildungseinheit, an der zur Weiterverwendung von Biomasse geforscht werden kann. Durch die große Landwirtschaft in der Ukraine fallen dort auch große Mengen an pflanzlichen und tierischen Reststoffen an. Von Sonnenblumen, Getreidestroh, Tierexkrementen und vielem weiteren. Im Labor, was dauerhaft an einer technischen Universität in Kiew Platz finden soll, kann durch Gärung mit Hilfe von Einzellern erforscht werden, welche verschiedenen Potenziale in den Abfallprodukten stecken. So werden aus den Überbleibseln aus der Landwirtschaft ein wirtschaftlicher Standortvorteil für die Ukraine, der über die Produktion von Biogas hinausgeht.
Biogas ist ein Prozess, wo ich Strom oder Wärme gewinne. Das ist eigentlich viel zu schade. Gehen wir doch davon aus, dass die EU sich vorgenommen hat, Biokunststoffe, chemische Produkte regenerativ zu machen. In der Ukraine haben wir unendliche Ressourcen an Biomasse, die uns hier in Europa fehlen. Wir wollen die Ukraine dahin bringen, dass sie diese Materialien produziert und schließlich dann als Export in den deutschen Markt bringt und damit eigenes Geld verdienen kann.
Die Energie aus regulären Biogasanlagen wird außerdem meist zentral und in großen Mengen gespeichert, was einen potenziellen Angriffspunkt im andauernden Krieg darstellt. Die neuen Biomasse-Raffinerien, für die das Versuchslab ein skalierbarer Prototyp ist, sind in der Lage, durch das Trennen von Fest- und Flüssigstoffen Energie auch andersweitig zu speichern.
Wir trennen also die Bestandteile, die sehr zuckerhaltig sind, gegenüber den Bestandteilen, die jetzt als feste Stoffe wir ausschleusen können. Das Ausschleusen heißt, dass wir daraus Granulate und Pellets herstellen. Mit diesen Materialien können wir Biokunststoffe herstellen, wir können aber auch Biokohle herstellen, wir können Briketts herstellen. Das heißt, wir haben plötzlich zwei Energieträger, die in der Lage sind, eine regionale Energieversorgung zu machen, und ich habe die auch speicherbar. Eine normale Biogasanlage kann nicht speichern. Die kann Biogas produzieren über das ganze Jahr. Wir sind in der Lage, das zu speichern. Und ich denke, das ist genau der Weg, den wir in der Ukraine brauchen, kurzfristig Wärme und Energie bereitstellen zu können.
Die im Vergleich zu regulären Biogasanlagen kleiner ausfallenden Raffinerien haben den zusätzlichen Vorteil, statt mehrerer Monate lediglich nur 10 Tage zu brauchen, bis die Produkte zur Weiterverwendung bereitstehen. Je nachdem, welche Reststoffe untersucht werden und welche Anforderungen der Markt stellt, können gemeinsam mit ukrainischen Unternehmen spezifische Lösungen entwickelt werden.
Wo man immer schauen muss, wo ist da auch der Markt, wo ist da die Anforderung, ist es vielleicht zum Heizen einfach oder ist es tatsächlich in Richtung Biopolymere, die wesentlich höhere Wertschöpfung bringen, sodass im Prinzip vor Ort entschieden werden kann, welcher Standort kann mit den Unternehmen zusammen vor Ort realisiert werden. Da laden wir im Prinzip die Unternehmen auch ein dazu. Das ist unsere Aufgabe, Networking zu betreiben und vor Ort zu schauen, wer ist befähigt und wer ist sozusagen wirtschaftlich da interessiert, an der Kooperation, sodass wir den Wissenstransfer der Technologie vorantreiben können.
Das Projekt, welches 2024 initiiert wurde und in diesem Jahr seinen Abschluss findet, wurde von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Rahmen des Develop-Programms des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kofinanziert.
Bereits zum 13. Mal luden die SPD Gotha und die SPD-FDP-Stadtratsfraktion zum Abend des Ehrenamtes ein. Fast 200 Menschen versammelten sich am 15. Juni im Garten des Tivoli. Hier tauschten sich die Ehrenamtlichen aus, kamen in Gespräche mit Politikern und genossen einen entspannten Abend. Und auch in diesem Jahr wurden wieder eine Frau und ein Mann für ihre besonderen Leistungen im Ehrenamt ausgezeichnet. Oskar am Freitag war dabei.
Ehrenamt, Engagement, Einsatz, Leidenschaft. Die geballte Vielfalt des Ehrenamts aus Gotha. Versammelt im Garten des Tivoli. Die SPD Gotha und die SPD-FDP-Stadtratsfraktion luden erneut zum Abend des Ehrenamts. Der Abend des 15. Juni brachte Vorstände und Mitglieder der verschiedenen Vereine und Initiativen zusammen. Besser kann es gar nicht sein, findet Pavlina Teilig, stellvertretende Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Gotha Mar.
Ich bin zum ersten Mal hier und ich finde die Veranstaltung großartig. Wirklich mit schönen Laudatien, guten Preisträgern, die es verdient haben, und Ehrenamt zu ehren, lohnt sich auf jeden Fall.
Sichtbarkeit, Anerkennung, Dank. SPD-Landtagsabgeordneter Matthias Hay steht hinter dem Konzept.
Wir haben über 160 Gäste heute hier aus fast 70 Vereinen in Gotha. Also eine tolle Resonanz. Die Leute kommen hier zusammen, nicht nur um mit uns gemeinsam was Leckeres vom Ross zu essen oder auch mal ein Bierchen zu trinken, sondern vor allen Dingen unterhalb der Vereine, also innerhalb dieser Vereine, so ein kleines Netzwerk zu machen. Ich sage mal, das ist die größte Kontaktbörse des Ehrenamts, dass wir damit auch versuchen zu ehren. Denn was diese Leute in ihren Vorständen mit ihren Mitgliedern hier in dieser Stadt Gotha leisten, das ist wirklich, das muss man sagen, Hut ab. Und dazu ist der Abend da und der ist auch heute wieder ein voller Erfolg, wie ich finde. Es soll auch eine Anerkennung sein für alle die, die über das ganze Jahr hinweg so viel tun, auch für unsere Stadt und unsere Region, und da zum Teil auch gar nicht vorkommen. Nicht jeder kriegt mal einen Zeitungsartikel, nicht jeder kriegt einen Platz bei Oskar TV, und trotzdem sind die heute alle hier und können sich heute miteinander vernetzen, können mal nette Gespräche führen, mal mit dem Oberbürgermeister, mit mir, auch mit den Kreistags- und den Stadtratsmitgliedern sprechen, und es ist einfach eine schöne Runde.
Die Intention kommt bei den Gästen an. Bemerkenswert fand Michael Möcker, unter anderem Vorsitzender der Initiative für Siebleben e.V.
So wie es jetzt läuft, ist schon wirklich gut, ist eine gute Veranstaltung. Auch mit dem Hintergrund, dass man eben Leute auszeichnet, die nicht im Vorstand sind, sondern die aktiv wirken, ohne auf Fame aus zu sein oder auf Deutsch auf Prunk und Gloria, sondern die sagen, okay, ich tue für andere etwas, nicht meiner selbst willen, sondern der Gemeinschaft willen. Und ich glaube, das wird hier gewürdigt an dem Abend. Das ist, setzt ein gutes Zeichen.
Auch die Atmosphäre stimmte. Von der ausgelassenen Stimmung ließ sich Christiane Kullmann, Mitorganisatorin und Schweizer Taschenmesser des Ehrenamts, anstecken.
Also die Atmosphäre ist heute super gut. Ich meine, wir haben das Wetter heute auf unserer Seite, muss man sagen. Wir haben heute Rekordzahlen geschrieben in den Besucherschaften. Wir haben über 60 Vereine hier vor Ort, das heißt über oder knapp 200 Vereinsmitglieder, die hier heute unterwegs sind. Und denen möchten wir gerne ein Stück weit Danke sagen. Danke für das, was sie in ihrer Freizeit leisten. Danke, mit wie viel Leidenschaft sie unterwegs sind.
Sie wisse, wovon sie spreche. Immerhin ist sie...
Ich bin von Herzen Gotha und selber in 13 Vereinen aktiv, davon in 5 Vereinen im Vorstand tätig. Und mein Feld geht von der sportlichen Herausforderung über Brauchtumsgesellschaften bis hin zu Fördervereinen von Schulen oder unserem neuen Partnerstädteverein Gotha Mar.
Besonders diese Vielfalt, die sich an diesem Abend widerspiegelte, war beeindruckend. Jeder war willkommen und brachte seine Erfahrungen mit. Pavlina Teilig befindet sich mit dem Verein Gotha Mar noch im Aufbau, während alteingesessene Hasen wie Michael Möcker die Vereinslandschaft stärken.
Wir haben vieles vor allem soziales Engagement, kulturelles, interkulturelles Miteinander. Ganz großes Ziel ist die Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, die sich sportlich, musikalisch oder anderweitig betätigen und austauschen. Und außerdem möchten wir uns natürlich an verschiedenen Stadtfesten beteiligen und den Verein präsentieren.
Wir haben uns mit diesem Verein gedacht, dass wir andere Vereine im Siebleben und darüber hinaus unterstützen, indem wir helfen, Fördergelder zu akquirieren und damit die Belastung, was das Finanzielle angeht, etwas wegzunehmen, den Druck wegzunehmen.
Auch komplexe Themen konnten die Gäste nicht von der guten Laune abbringen. Oberbürgermeister Knut Kreuch schnitt in seiner Begrüßungsrede ein Problem der Vereine an.
Mein Appell, pflegt mir eure Vorstände. Es gibt im Ehrenamt nichts Wichtigeres als Vorstände, die tun, was die Mitglieder sagen. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig, denn am Ende ist es immer so, für den Vorstand meldet sich keiner so schnell, fürs Ehrenamt oft ganz viele. Deshalb auch der Appell an die Mitglieder, streichelt eure Ehrenamtlichen, die haben es mehr als verdient, dass sie diese Ämter ausüben und dafür manchmal den ganzen Beruf nur dranhängen oder ihre Familie sogar opfern. Auch das gehört dazu.
Michael Möcker und Christiane Kullmann sind mit dieser Thematik bestens vertraut.
Also Nachwuchs fehlt überall, ob nun alt, jung und in allen Generationen. Tatsächlich funktioniert es gerade nur so, dass man aktiv auf Leute zugeht, sie begeistert für ein Hobby oder für einen Verein oder für ein Wirken. Und dann muss man am Ball bleiben und kann so dem ein bisschen entgegenwirken. Aber letztendlich ist es so, dass das Vereinssterben oder dass die Probleme im Nachwuchsbereich anhalten. Ja. Ich glaube, das Freizeitangebot hat sich verschoben. Die Leute hängen wahrscheinlich eher am Netflix oder gerade die jungen Leute spielen dann eher Fortnite, anstatt zu sagen, komm, ich raff mich jetzt auf und gehe mal ins Vereinshaus oder ins Clubhaus, ne, und engagiere mich da.
Es ist schwierig. Also wir merken das in vielen Vorständen, wie gering die Bereitschaft ist, etwas über den Tellerrand hinaus zu tun, etwas mehr aktiv zu werden. Also Vereinsmitglied zu werden ist das eine, aber tatsächlich sich mit Leidenschaft in seiner Freizeit dafür einzusetzen, ist das andere. Und die Menschen, die dieses tun, die sind unwahrscheinlich wertvoll und die sind aktuell sehr, sehr wenig. Nicht alle wollen in der ersten Reihe stehen, aber viele sind einfach für den Verein da und aktiv. Und wenn man ihnen auch den Mut etwas mitgibt, zu sagen, pass auf, es bedeutet Mut, in einen Vorstand zu gehen. Es bedeutet Mut, einen Schatzmeister zu machen und Verantwortung für viel Geld zu haben. Es bedeutet Mut, vielleicht auch mal den Verein nach außen zu präsentieren und zu sagen, heute bin ich hier und ich spreche für diesen Verein. Also da gehört ganz, ganz viel dazu.
Doch das Gothaer SPD-Mitglied blickt enthusiastischer auf das Engagement und den Willen der Jugendlichen als ihr Ehrenamtskollege. Ob das metaphorische Licht am Ende des Tunnels nur eine Einbildung ist, wird sich zeigen. Voller Überzeugung stärkt die SPD dem Nachwuchs den Rücken.
Deswegen hatten wir heute auch diesen Jugend-Award, den wir ins Leben gerufen haben, weil das ist der Nachwuchs und auch der darf sichtbar sein. Ja? Also der Nachwuchs darf genauso ins Licht rücken, dem darf man genauso Danke sagen, weil die Jungs und Mädels, die draußen in dem Verein da aktiv sind, das sind unsere Vorstände von morgen und das ist wichtig.
Ein neuer Weg, den alle mitgehen. Begeisterung auch bei Matthias Hai.
Heute gibt es ein Novum, das sage ich auch sehr gern. Weil wir eine Jugendorganisation in der SPD haben, das sind die Jusos, die haben gesagt, immer zeichnet ihr zwei Leute aus. Wir wollen das auch mal machen, aber nicht nur gestandene Ehrenamtler, sondern wir wollen junge Leute auszeichnen. Und da hatten die Vereine in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, mal jemanden vorzuschlagen, der ehrenamtlich in euren Vereinen tätig ist, aber noch unter 18. Und auch da kamen eine Menge Vorschläge. Und auch da gibt es heute, also eine Preisträgerin, einen Preisträger, die kriegen auch eine Urkunde, eine ordentliche Laudatio, die kriegen auch einen guten Gutschein und zusätzlich, weil das bei jungen Leuten ja so up to date ist, kriegen die noch eine Powerbank, damit sie unterwegs immer mit ihrem Smartphone erreichbar sind.
Einer dieser vielversprechenden Ehrenamtlichen ist Fabian Thiel. Der 15-Jährige ist schon jetzt eine Allzweckwaffe.
Bin aktiv als Schiedsrichter im Faschingsverein, als Fußballer.
Die Auszeichnung mit dem Youth Impact Award der Gothaer Jusos habe auf den Neuntklässler Wirkung gezeigt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Emotion war sehr aufgeregt, weil ich auch selber noch nicht wusste. Mein Opa hat mir gesagt, dass wir essen gehen und dann stand ich hier. Als ich dann schon gehört habe, dass mein Opa selbst den Emil-Sauer-Preis gewonnen hat, ist mir schon ein Schalter im Kopf umgelegt, dass ich wusste, ja, ich glaube, jetzt kommt es auf mich zu. Und als ich dann wieder auf meinen Platz gegangen bin, habe ich mir selbst gesagt, Chapeau.
Für Fabian ergibt sich im Ehrenamt ein klares Bild.
Also ich finde es gut, dass die Jugend auch so ausgezeichnet wird, Denn wie ich gesehen habe, es gibt viele Jugendliche, die hier ehrenamtlich aktiv sind. Auch als Schiedsrichter sind viele Junge aktiv. Und da finde ich es gut, dass viele Jugendliche auch so ausgezeichnet werden, denn Jugend voran.
Nicht zu vergessen, die erste Preisträgerin des neuen Youth Impact Award, Greta Metner. Jusos Kreisvorsitzender Maximilian Opitz stellte sie vor.
Unsere Preisträgerin engagiert sich im Jugendvorstand des Marineclubs und ist jemand, auf den man sich einfach verlassen kann. Freundlich, hilfsbereit und immer da, wenn Unterstützung gebraucht wird. Vor allem für die Jüngsten im Verein ist sie unglaublich wichtig. Sie begleitet Trainings, unterstützt bei Wettkämpfen, hört zu und kümmert sich, egal ob es um sportliche Fragen oder kleine Alltagsprobleme geht. Deshalb geht unser Nachwuchsförderpreis, der Youth Impact Award, in diesem Jahr mit großen Dank und herzlichen Glückwünschen an Greta Metner.
Bevor an diesem Abend das Buffet eröffnet wurde, durfte die traditionelle Vergabe des EMI-Sauerteigpreises nicht fehlen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Jutta Weineck und Detlef Mondschein. Oberbürgermeister Kreuch und Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk durften die Laudationes verlesen.
Für eine Dame geht an jemanden, der sich engagiert, damit andere satt werden. Der sich engagiert, dass andere einen geselligen Abend verleben können. Der sich dafür engagiert, dass wir, kurzum gesagt, ziemlich gut durch unser Leben kommen. Beim halben Jahrzehnt geht diese Frau zu einem ganz bestimmten Punkt in Gotha. Es ist keine Tür, es ist kein Fenster, es ist eine Tafel. Sie ist hilfsbereit, warmherzig und stets für die gute Sache im Einsatz.
Und die Person, der Sie jetzt gleich einen herzlichen Applaus spenden möchten, ist nicht nur Rettungsschwimmer, sondern auch jemand, der erkannt hat, dass diese Kompetenz weiterzugeben ganz besonders zentral ist. Und das tut sie bei Firmen, das tut sie bei Feuerwehren und das tut sie über einen ganz wesentlich extrem langen Zeitraum, nämlich über eine Dekade.
Deshalb einen herzlichen Glückwunsch heute hier im Tivoli-Garten an Jutta Weineck zum Emil-Sauerteig-Preis 2026.
Detlef Mondschein nach vorne zu bitten, der, glaube ich, nicht nur mir, sondern Ihnen allen viel Respekt abnötigt.
Zum Abschluss unterstrich Matthias Hai die Leistungen der Anwesenden.
Wir sind euch unheimlich dankbar für all das, was ihr in unserer Stadt leistet. Weil all das, egal ob ihr Briefmarken sammelt, euch im Sportverein oder um soziale Sachen kümmert, all das kann eine Stadt, eine Gesellschaft alleine gar nicht wuppen. Und das finden wir großartig und deswegen gibt es diesen Ehrenamtsempfang. Aber auch das muss ich mal sagen, herzlichen Dank an die vielen fleißigen Leute, die seit diesem Wochenende aufbauen, die am Rost stehen, die Getränke ausschenken, die uns einen schönen Abend machen. Auch die haben mal einen donnernden Applaus verdient.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.